Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ende Oktober war es der Veranlassten, die Vereinigten Staaten von Amerika weitere Kriegsschiffe in die Region des Nahen Ostens zu verlegen, um gegebenenfalls Israel beizustehen. Denn die USA sind der engste politische, militärische Partner Israels. Das ist nicht nur ein Sicherheitsversprechen, es ist auch eine Ansage an die übrigen Konfliktparteien. Die Entsendung von Kriegsschiffen zeigt, wie ernst die sicherheitspolitische Lage ist. Mit Ulrich Schlie habe ich darüber gesprochen. Der Historiker ist seit 2020 Henry Kissinger Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität in Bonn, war lange im Auswärtigen Dienst, unter anderem auch als politischer Direktor im Verteidigungsministerium. Ihn habe ich gefragt, hat der amtierende Verteidigungsminister Pistorius recht, wenn er dazu aufruft, Deutschland und die Bundeswehr kriegs- und verteidigungstauglich zu machen?
Er hat grundsätzlich recht, aber ich weiß nicht, ob er mit dem bewusst gewählten provozierenden Wort nicht mehr verschreckt, als er tatsächlich erreicht. Kriegstauglichkeit, Kriegstüchtigkeit, das sind Worte aus einer anderen Zeit. Wir sind in einer wehrhaften Demokratie. Wir brauchen Streitkräfte als Instrument der Sicherheitspolitik. Wir haben uns in der Bundesrepublik immer damit ausgezeichnet, dass wir ein konsensuales Verhältnis zwischen Streitkräften, Gesellschaft und politischer Führung hatten. Ich glaube, wir tun gut daran, den Wert der Bundeswehr neu zu entdecken und auch mehr zu tun für die Bundeswehr. Und ich glaube, dass wir dafür gar nicht solche markigen Aufschläge brauchen, sondern mehr Verständnis.
Dass wir in besonderen Zeiten leben, in denen der Zentralratsvorsitzende Schuster beim Gedenken an die Pogrome gesagt hat, ich erkenne mein Land nicht mehr wieder, zeigt, wie sehr die Krisenherde der Welt, ob in Nahost oder in der Ukraine, ob an anderen Stellen der Welt, auch an uns nicht vorbeigehen. Das muss uns kümmern, oder?
Wir erleben Machtverschiebungen in der Gegenwart. Wir sehen, Kriege sind wahrscheinlicher geworden. Wir sehen eine Zunahme der strategischen Unsicherheiten. Und wir entdecken, dass wir nicht auf einer Insel der Glückseligen leben, sondern dass all diese Krisen draußen in der Welt etwas mit unserem Leben zu tun haben. Wir hängen in der Globalisierung mittendrin. Und deshalb muss auch Sicherheit ganz neu bewertet werden. Sicherheit hat einen höheren Stellenwert und Wohlstand und Frieden und Freiheit sind abhängig auch von der Gewährleistung von Sicherheit.
Ich bleibe noch eine Sekunde dabei. Gewährleistung von Sicherheit, wenn man das ausbuchstabiert, würden Sie sich richtig wiedergegeben fühlen, wenn ich sage, nicht die Ankündigung von Abschreckung schreckt ab, sondern die Abschreckung schreckt ab?
Die Mittel müssen an die veränderte Lage ausgerichtet werden. Die Mittel, das sind die Bundeswehr, das ist der Bundesnachrichtendienst, das ist der Auswärtige Dienst. Und zu den Streitkräften zählt, dass sie über die Fähigkeiten verfügen müssen, die wir brauchen, um abschrecken zu können. Der Auftrag ergibt sich aus dem, was in der Nordatlantischen Allianz im Konsens auch entschieden wurde, was im strategischen Konzept der NATO festgehalten ist. Und da muss die Bundeswehr ihren Beitrag leisten. Und es wird ohne Frage in der Zukunft ein größerer Beitrag werden.
Sie haben gerade eine Konferenz durchgeführt, eine Welt aus den Fugen, globale Machtverschiebung und religiöser Extremismus. Gucken wir uns die Reaktion nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel an. Gucken wir uns an, dass der türkische Präsident in Parlamentscasinos Cola verbietet oder Nestlé-Produkte und einen gewissen Anti-Amerikanismus an den Tag legt. Egal, wie man das jetzt beurteilen will, dann sehen wir doch, würden Sie zustimmen, sowas wie die Rückkehr der Religion auf der politischen Agenda, ein zweites 9/11?
Die Religion war nie von der Agenda ganz verschwunden. Wir lassen uns dabei vielleicht zu sehr von einem europäisch geprägten Blick beeinflussen, von der Krise der katholischen Kirche in Europa. Aber auch die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Und ich warne davor, diese Sicherheitsfragen, diese Fragen, die auch mit Phänomenen wie religiösem Extremismus verbunden sind, zu sehr aus einer rein europäischen Perspektive betrachten. Denn wir erkennen ja jetzt gerade in diesen Tagen, wenn wir die Gefahr eines Flächenbrandes im Nahen Osten uns vor Augen führen, dass all diese weltpolitischen Fragen auch ganz unmittelbar etwas mit uns zu tun haben.
Welche Auswirkungen kann sowas haben langfristig? Sie haben, glaube ich, mehrfach betont, dass gerade die Kräfte neu geordnet werden. Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie auch von globalen Machtverschiebungen gesprochen. Worin bestehen die?
Die bestehen zunächst in der Krise der alten Ordnung. Es ist etwas, was schon nicht mehr wirklich funktioniert hat, zusammengebrochen. Eigentlich die Ordnung, die man versucht hat, nach 1989-90 in Paris auf den Weg zu bringen. Wir sehen auch eine Erosion der amerikanischen Macht und wir sehen vor allem die Vermischung von innenpolitischen Debatten mit Unsicherheit über die außenpolitische Rolle der Vereinigten Staaten. Wir haben Wahlen in den Vereinigten Staaten vor uns liegen, die richtungsweisend sind und wir wissen noch nicht mal richtig, wer dagegen wen antritt und was wir am Ende für ein Ergebnis haben werden. Wir haben die Invasion Russlands in der Ukraine, damit ist Krieg in Europa wieder führbar geworden. Das ist ein Zivilisationsbruch, eine Völkerrechtsverletzung und Russland hat sich damit auf absehbare Zeit, ich würde nicht sagen auf Dauer, aber für die nächsten Jahre von Europa verabschiedet und sich nach Asien, genauer gesagt nach China hingewendet. Das tut Russland als eine Art Juniorpartner von China und damit verschiebt sich auch die Macht nicht zugunsten von Russland, sondern zu Lasten von Russland, aber zugunsten von China. Der Konflikt mit China tritt deutlicher hervor. China ist nicht nur wirtschaftlicher Wettbewerber, sondern auch eine sicherheitspolitische Bedrohung. All das stellt die Frage, wo wird da die künftige Rolle Europas sein? Wie wird sich das Verhältnis zwischen Europa und Amerika in der Zukunft abzeichnen? Und wie können wir...
Droht der atlantische Faden zu reißen? Entschuldigung?
Die Gefahr besteht, wenn Sie an die innenpolitische Entwicklung in den Vereinigten Staaten schauen. Und man muss in strategischen Fragen, wie Basil Littlehart das formuliert hat, immer auf das Unerwartete vorbereitet sein. Keine Option, auch wenn sie uns noch so entfernt erscheinen mag, ist wirklich auszuschließen. Ich warne auch davor, dass man von diesen alten Orientierungsgewissheiten weiter ausgeht. Es kann sich, und wir haben das jetzt in diesem und im letzten Jahr mehrfach gesehen, über Nacht die strategische Lage verändern. Damit verändert sich dann auch das transatlantische Verhältnis. Damit verändern sich dann auch die Gewissheiten, die von den Vereinigten Staaten für die europäische Sicherheit gegeben worden sind. Und damit verändert sich dann auch ganz über Nacht auch die innere Gewichtung innerhalb der Europäischen Union.
Kehrt durch Islamismus und Autoritarismus, andersrum formuliert, durch die Abkehr von liberalen Demokratien, durch die Abkehr von pluralistisch weltoffenen Gesellschaften, steigt dadurch die Kriegsgefahr?
Es steigt zunächst die Gefährdung der Demokratie und die Frage der Selbstbehauptung der westlichen Welt stellt sich. Sie haben selbst das Stichwort der liberalen Ordnung genannt. Diese Frage der liberalen Ordnung ist eine der großen Fragen unserer Gegenwart. Und die Frage ist, wie können wir die Instrumente, die wir haben, zum Beispiel die Vereinten Nationen, wie können wir sie stärken? Im Augenblick werden sie geschwächt. Und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird auf absehbare Zeit durch Russland und wahrscheinlich auch durch China geschwächt sein. Das heißt dann in der Konsequenz, dass die innere Erosion, auch die Gefährdung von Demokratien zunehmen wird. Die Neigung zu populistischen Regieren wird größer und das alles stellt eine Herausforderung an die Institutionen. Das stellt eine Herausforderung an die Europäische Union. Wir haben im nächsten Jahr Wahlen zum Europäischen Parlament, auch mit ungewissem Ausgang. All dies kann dazu führen, dass wir uns nochmal in einer ganz anderen Situation befinden werden. Aber das heißt nicht, dass wir deshalb das, was wir als richtig erkannt haben und wofür wir eintreten, dass wir das in Frage stellen, sondern das fordert dann auch von uns, auch nach innen, mehr Erklärung, mehr politische Bildungsarbeit und auch eine gewisse Festigkeit im Charakter und in den Grundsätzen. Und dass wir das, was wir als richtig erkannt haben, auch weiter entschieden vertreten, dass wir nicht kleinmütig werden.
Muss man auch mit Schurkenstaaten oder auch mit Aggressoren in Anführungszeichen Gespräche führen?
Man muss der Diplomatie immer eine Chance geben. Strategie besteht aus den beiden Teilen, Militärstrategie und Diplomatie. Es gibt Momente in kriegerischen Auseinandersetzungen, in Konflikten, wo die Zeichen nicht auf Diplomatie stehen. Aber wenn Sie sich in der Geschichte betrachten, wie enden Kriege, dann enden Kriege entweder durch eine totale Übergabe, also unconditional surrender, oder sie enden durch einen Vergleich, einen Waffenstillstand. Ich spreche nicht von einem Friedensvertrag. Auch der Ukraine-Krieg wird hoffentlich in nicht zu ferner Zukunft, lieber morgen als in weiterer Ferne, mit einem Vergleich zu Ende gehen. Und ich wünsche mir sehr, dass die Diplomatie in diesem Konflikt es schafft, eine Beendigung herbeizuführen. Denn die Gefahr einer Eskalation ist in jedem Krieg innewohnend. Und diese Gefahr der Eskalation kann für uns Folgen haben, die wir uns lieber nicht ausdenken möchten.
Der Publizist Michael Stürmer hat mir mal gesagt, aus einem Krieg rauszukommen ist schwieriger als reinzukommen. Und wer sich in Sanktionen begibt, läuft Gefahr, darin umzukommen. Hat er recht?
Die Wirksamkeit von Sanktionen ist, wenn man sie in den letzten 50, 60 Jahren betrachtet, ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir uns die Sanktionen, die die Europäische Union gegenüber Russland nach der Invasion in der Ukraine erlassen hat, ansehen, dann sind sie zunächst auch ein Zeichen und ein Instrument und ein nach außen hin sichtbar gemachtes politisches Ausdruck der Einmütigkeit. Das ist gut für die Europäische Union und das ist gut für die europäischen Mitgliedstaaten. Wenn wir uns jetzt die Ergebnisse im Einzelnen, wenn Sie die Energiepolitik betrachten oder wenn Sie die Frage nach dem Umgang mit Rohstoffen oder mit seltenen Erden betrachten, dann müssen wir schmerzlich erkennen, dass die Wirksamkeit von Sanktionen zumindest in diesem Fall auch mit einem Fragezeichen versehen werden kann. Michael Stürmer hat auch gerne Golomann zitiert, der gesagt hat, Geschichte ist Chaos, das ins Chaos schwankt. Ganz so schlimm ist der gegenwärtige Punkt in der Geschichte noch nicht, aber es ist ein Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass wir Lehren aus der Vergangenheit ziehen können und dass diese beschleunigten Prozesse, die der Historiker Jakob Burckhardt schon vor über 100 Jahren beschrieben hat, dass diese beschleunigten Prozesse jetzt dazu führen, dass Entwicklungen, die sonst über einen sehr langen Zeitraum sich hingezogen haben, innerhalb kürzester Zeit stattfinden. Und wir tun gut daran, gegen das Chaos, das um uns herum ist, unsere Ordnungsversuche weiter zu intensivieren.
Die Mittel an die veränderte Lage anpassen und der Diplomatie eine Chance geben. Sicherheits- und Strategieexperte Ulrich Schlie war das.